Das nachfolgende Gespräch wurde am 26. Juni 2026 aufgezeichnet. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Fechner-Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und heute geht es weiter mit der Runde der Spitzenkandidierenden. Ich freue mich. Ich sitze heute hier in Berlin-Mitte und mir gegenüber sitzt die Co-Spitzenkandidatin der Berliner FDP zur Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Sie war bis 2023 schon mal Mitglied desselbigen und ist promovierte Juristin. Und in der damaligen Zeit war sie Mitglied des Bildungsausschusses. Herzlich willkommen, Frau Dr. Maren Jasper-Winter.
Ja, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Genau. Mit Ihnen möchte ich heute mal so ein bisschen über Ihr Wahlprogramm sprechen. Ich hab's gelesen. Darin geht es um Begriffe wie Eigenverantwortung und Chancen, Verwaltungsmodernisierung und Entbürokratisierung und im Bereich der Bildung um frühkindliche Bildung und Gymnasien. Und natürlich möchte ich auch darüber mit Ihnen sprechen, welche politische Lücke die FDP in Berlin schließen möchte und welche Ambitionen sie im Abgeordnetenhaus oder vielleicht sogar in einem künftigen Senat hat. Ich steige mal ganz kurz ein, so ein bisschen so eine persönliche Frage als Vater, der ja auch Ihre Partei schon eine Weile beobachtet. Ich bin auch schon ein paar Jahre wahlberechtigt. Wir sprechen ja heute auch über die Institutionen, die die Kinder in dieser Stadt bilden und erziehen sollen. Ihr Bundesvorsitzender hat den Bundeskanzler, ich zitiere, Eierarsch genannt und auf ihrem jüngsten Parteitag die Abschaffung des Paragraphen gefordert, der das unter Strafe stellt. Meine Frage, verfügt die FDP über die nötige Ernsthaftigkeit und auch über die Autorität, Kindern Vorschriften zum respektvollen Verhalten zu machen?
Auf alle Fälle. Also unser Bundesvorsitzender Kubicki ist ja bekannt dafür, auch mal durchaus Klarheiten auszusprechen. Und der Begriff, darüber kann man sich streiten, aber es ist kein Beleidigungsbegriff. Es ist ein konstruierter Begriff, würde ich sagen. Kannte den jedenfalls so vorher noch nicht.
Okay.
Und er spricht aber was an, was durchaus wichtig ist. Es geht bei dem Paragraphen 188 Strafgesetzbuch ja um einen besonderen Schutz vor Beleidigung von Politikerinnen und Politikern. Und das kann man ja durchaus kritisch sehen, wenn man sagt, wir wollen hier einen freien Meinungsaustausch haben. Und da muss auch mal sozusagen robuster Austausch möglich sein, dass dann Politikerinnen und Politiker jetzt nicht ein besonderes Recht bekommen. Das finde ich ist schon eingängig, zumal wir ja sonst, ich bin ja Juristin, auch im Strafgesetzbuch, die ganz normalen Beleidigungen sind ja weiterhin strafbar. Es sind Bedrohungen natürlich strafbar und das für alle Menschen. Herr Kubicki wollte unter dem Punkt klar machen, dass es in der politischen Auseinandersetzung aus seiner Sicht und auch aus unserer Sicht keines besonderen Schutzes nochmal für Politiker bedarf, sondern dass das Recht, das gleiche Recht für alle gelten muss. Und dass wir in der Tat auch bestimmte Dinge auch Wahrheiten und Klarheiten mal robust aussprechen dürfen. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch sehen, dass es in der politischen Auseinandersetzung, auch aufgrund der immer polarisierteren Lage, auch eine auch bedenkliche Auseinandersetzung bei Social Media im Netz gibt zu politischen Themen, die wir auch als sehr kritisch sehen. Also wir sind nicht dafür, dass jetzt hier Bedrohungen und Beleidigungen im Netz ausgesprochen werden sollen, aber es muss ein politischer, auch robuste Auseinandersetzung muss es schon auch geben um Themen.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, was passieren würde, wenn eins meiner Kinder eine Lehrkraft so betitelt und dann sagt, wir streichen einfach die Regel.
Naja, der Begriff ist noch nicht beleidigend an sich und insofern muss man schon sagen, ist die Regel hier überhaupt verletzt. Und in der politischen Aussprache ist einiges erlaubt, was vielleicht im persönlichen Umgang nicht so nett wäre. Wobei man sagen muss, wenn Schüler und Lehrer oder im Netz sich Kinder untereinander, ich weiß, wenn es nur bei Eierarsch bliebe, dann hätten wir die ganzen Probleme, die wir ansonsten haben, nicht. Weil es geht ja, Stichwort Mobbing und auch Bedrohung im Netz, um ganz andere Themen, die einem weitaus mehr Sorgen machen sollte, als wenn Kubicki den Merz mal ein bisschen robust angeht und beide sich eigentlich ganz gut kennen.
Okay, also ich habe nur gedacht, weil wir haben jetzt gerade diese Diskussion, jetzt diese Woche, heute ist der 26. Juni, kam eine Studie raus, die die Senatsbildungsverwaltung in Auftrag gegeben hatte, zum Thema Gewalt in den Schulen.
Ja.
Hier in Berlin. Und die Frage, die ich mir einfach stelle, wenn ich mir das angucke, also mich erschreckt das, dieses Gewaltpotenzial, was ja auch ausgelebt wird. Ich frage mich dann aber gleichzeitig, sind wir Erwachsenen gute Vorbilder?
Also ist klar, mich hat die Studie auch total erschreckt, weil sie auch das erste Mal eine richtig große Umfrage war unter Schülerinnen und Schülern, aber auch Lehr- und Personal, pädagogischen Kräften. Und vor allem ja rauskam, dass sozusagen auch kleinste Auslöser, ein Radiergummi fliegt durch die Luft, war, glaube ich, das Beispiel, schon sofort zu heftigen Reaktionen führt. Das treibt mich mit großer Sorge um. Da müssen wir auch mehr tun. Letztlich sind die Kinder aber Abbild unserer Gesellschaft und haben natürlich, tragen ihre Probleme. Die Studie sagt ja auch, seit Corona ist es sehr viel schlimmer geworden bei den jungen Leuten. Aber natürlich die Gesellschaft an sich, hat einen immer raueren und rohen Umgang miteinander. Aber die Form der Gewalt, die dort auch in der Schule zutage kam und die Konflikte, auch religiös motivierte Konflikte, das ist schon wirklich sehr erschreckend, fand ich das.
Welche Möglichkeiten sehen Sie, auf politischer Ebene dem zu begegnen?
Kann man eine ganze Reihe machen. Ich glaube, wir müssen als erstes die Klassenstärke deutlich verkleinern. Wenn ich mehr Kinder in der Klasse habe, mein Sohn wird jetzt eingeschult auf der Oberschule, das sind 32 Kinder oder Jugendliche. Wie soll man da denn vernünftig auch mit denen, auch tiefen, auch psychologischen Problemen, die offenkundig bestehen, als Lehrkraft, als Erzieherin, Erzieher überhaupt umgehen können, weil es eine so große Gruppe ist, dass ich dem Einzelnen überhaupt nicht gerecht werden kann. Also es ist auch ein weiteres Argument, hier die Klassenstärke deutlich zu reduzieren. Und wir brauchen einfach viel mehr schulpsychologische Teams, gemischte Krisenteams, die dann ganz schnell auch reingehen in Klassen und zu den Schülerinnen und Schülern, die offenkundig auch vereinzelt sehr, sehr schwerwiegende Probleme haben. Und die unterstützen. Und ein dritter Punkt, der mir ganz wichtig ist, aus der Umfrage kam ja auch raus, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer nicht gut unterstützt fühlen, auch Schulregeln um- und durchzusetzen. Das muss ganz klar sein. Schulregeln sind dazu da, dass wenn sie gebrochen werden, hier auch klare Konsequenzen gezogen werden. Da fühlen sich viele auch von der Verwaltung und vielleicht von der Schulleitung auch noch zu sehr allein gelassen. Und das, da müssen wir einfach den Lehrerinnen und Lehrern ganz klar den Rücken stärken.
Okay. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, unter dem Bereich Entbürokratisierung, denke ich.
Ja.
Ich würde mal einen kurzen Sprung machen. Vielleicht hat jetzt, es ist vielleicht nicht das Erste, woran man bei Bildung denkt, aber es hat eine der Grundvoraussetzungen. Nämlich die finanzielle Absicherung. Also wenn wir über Bildung sprechen, kommen wir immer wieder aufs Thema Kinder- und Familienarmut. Die OECD bescheinigt uns seit Jahren, dass wir bei dem Thema nicht so richtig vorankommen. Finanzielle Armut verhindert Teilhabe und fehlende Teilhabe ist wiederum eine riesige Hürde für Bildung. Schulen und Kitas bekommen das nicht ausgeglichen nach aktuellem Stand. Armut bedroht auch die gesellschaftliche Mittelschicht und große Teile der Bevölkerung leiden unter Erwerbsarmut. Sie arbeiten also und sind dennoch arm. Wie wollen Sie damit umgehen?
Also bei den Kindern muss man beim Thema Kitas und Bildung ansetzen, weil sonst doktert man am System rum. Aber wir packen die Wurzel des Problems nicht auch für faire Chancen, um dann später auch mal eben nicht auch als Kind einer Familie, wo es monetär schlecht aussieht, dann sozusagen, wir wollen ja, dass die Kinder was schaffen können und Chancen bekommen. Und da muss ich schon noch mal sagen, dass wir uns in Berlin seit Jahren und Jahrzehnten hier eine Bildungspolitik erlauben, ich sag mal trotz jahrzehntelanger SPD-geführtem Senat, jetzt CDU, die soziale Ungleichheit, die Bildungsungleichheit in keinster Weise angeht vernünftig, sondern Unterschiede vielmehr zementiert sind. Ein ganz großes Thema ist, dass viele Kinder einfach nicht genug Deutsch können, bevor sie in die erste Klasse kommen. Das ist für mich der Begriff sozialer Ungerechtigkeit schlechthin, dass das Kind in der ersten Klasse sitzt und man schon von dort aus sieht, es hat nicht die gleichen Chancen wie ein anderes Kind. Und dann kann man natürlich sagen, wir müssen sozusagen mehr Sozialleistungen noch Familien zur Verfügung stellen, damit sie sozusagen nicht arm sind. Das beste Mittel gegen Armut ist immer noch eine vernünftige Wirtschaftspolitik, damit auch die Eltern der Kinder eben in Lohn und Brot sein können und für sich selber und ihre Familien sorgen können. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wir bräuchten dringend Reformen, um auch hier, damit es sozusagen nicht noch schlimmer wird im Hinblick auch dann auf mögliche Arbeitslosigkeit und Entlassungen. Heute hat VW angekündigt, 100.000 Arbeitsplätze streichen zu wollen. in Deutschland. Das sind wirkliche Warnzeichen. Also wir brauchen eine vernünftige Wirtschaftspolitik, damit sozusagen sich die Armutsfalle nicht öffnet. Und dann bin ich vielleicht nochmal so als Punkt im Hinblick auf Familien dafür, dass die vielen sozialen Leistungen, die wir haben, die aber so kompliziert sind zu überschauen, was ich alles beantragen kann, hier ein Zuschuss, da ein Zuschuss, dann gibt's Bürgergeld, dann gibt's nochmal Wohngeld, dann gibt's nochmal eine Hilfe für Schulmittel, für Lehrmittel und so weiter und so fort. Das ist so komplex gewesen und geworden, dass eben viele Familien da gar nicht durchblicken. Und deswegen sollten die Leistungen gebündelt werden und digital abrufbar sein. Diese sogenannten BUT-Mittel kommen ja auch deshalb nicht an, weil die Abfrage so kompliziert ist. Also da ist für mich Bürokratieabbau nicht irgendwie nur so ein Begriff, sondern da ist er richtig greifbar. Die Familien blicken durch die ganzen Leistungen nicht durch. Antragstellung ist kompliziert und wenn man dann die deutsche Sprache noch nicht mal so richtig gut kann oder sich nicht in dem Verwaltungswust zurechtfindet, ist das natürlich ein Riesenproblem.
Jetzt haben Sie mehrere Themen angesprochen. Ich würde mal, weil Sie gerade sagten, wir brauchen eine bessere oder eine andere Wirtschaftspolitik. Es gab neulich eine Studie von der Uni Heidelberg, die ist veröffentlicht worden. Da wurde festgestellt, dass das Bruttoinlandsprodukt dieser Stadt seit 1999 um 53% gewachsen ist. Vielleicht kennen Sie die Studie oder haben davon gehört. Aber der Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger nur um 15%. Woran liegt denn das aus Ihrer Sicht?
Also
dass diese Wohlstandsgewinne eigentlich nicht ankommen bei den Leuten?
Das würde ich so nicht sagen. Also als ich hier mein Studium beendet habe in der Stadt, das war sozusagen Ende der 90er, Anfang 2000er, da war es klar, oh Gott, es gibt eine große Arbeitslosigkeit in der Stadt. Wir haben nicht genug Firmen, die überhaupt Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Die Stadt war in der Lage, dass man mir gesagt hat, also geh mal bloß nach Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, da kannst du Arbeit finden, aber in Berlin wird schwierig. Ich habe dann trotzdem durchgehalten.
In der Zeit hatte ich auch meinen Berufseinstieg.
Ja, und dann können Sie sich vielleicht auch erinnern, dass das echt eine haarige Situation war. Wir können froh sein, dass es seit den 2000ern Berlin schon einen Aufstieg genommen hat, ein Anziehungsmagnet auch geworden ist für Firmen, für Start-ups, für Neugründungen, die sozusagen hier ja die besondere Atmosphäre auch wertschätzen und die Energie sehen. Also das hat Berlin schon geschafft. Und wenn man sich das mal ganz ehrlich vor Augen führt, wo wir herkommen, Stichwort 2000er, haben wir einen Aufstieg genommen. Aber es ist natürlich immer noch schwierig. Und Berlin hat eben auch historisch nicht die großen Industrieunternehmen. Die sind eben in München, in Frankfurt und im Ruhrgebiet. Aber wir müssen weiter dran kämpfen und dran arbeiten. Und wir verteidigen ja sozusagen unseren Platz 1 im Bereich Startups und Gründungen und müssen hart dran arbeiten, uns nicht von München den Rang ablaufen zu lassen. Aber also ich sehe es nicht so negativ wie Sie, weil ich denke, dass wir schon einen guten Weg gegangen sind. Und jetzt gilt es sozusagen, das Potenzial noch weiter zu halten und dafür zu sorgen, dass natürlich sozusagen die Anzahl derer, die davon partizipieren, noch größer wird.
Jetzt ist es ja, also was Sie jetzt gerade gesagt haben, überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das sind so, also sehr klassische FDP-Positionen.
Weil Sie ja aus Sicht der Wirtschaft ja auch einfach
stimmen. Ja, genau. Würde ich aber trotzdem nochmal nachfragen wollen. Berlin ist inoffiziell, aber das ist ein Titel, der oft genannt wird, die Stadt der Alleinerziehenden. Sie haben sich selber mal in verschiedenen Interviews als Feministin bezeichnet.
Ja.
Was können alleinerziehende Mütter von der FDP erwarten?
Also zum einen habe ich ja mich auch als Abgeordnete sehr dafür eingesetzt, dass im Hinblick auf den Unterhaltsvorschuss, auf den ja viele Alleinerziehende angewiesen sind, wenn der sozusagen Ex-Partner nicht zahlt, dann gibt es ja eine Möglichkeit, dass der Staat den Unterhalt vorschießt, sodass ich nicht mittellos dastehe. Das läuft immer noch in Berlin über die Bezirke und die Unterhaltsvorschussstellen, so nennen die sich, super schleppend. Und so, dass viele, viele Anträge, und ich habe das in der Vergangenheit als Abgeordnete auch immer abgefragt, einfach da liegen und nicht rechtzeitig abgearbeitet werden und die Wartezeit darauf sehr, sehr groß ist. Es liegt auch daran, dass es immer noch kein zentrales, ich sag mal, Rückholsystem beim Senat gibt sich das Geld dann auch sozusagen von denen, die schulden, also meistens dem Ex-Partner dann auch wiederzuholen. Also das ist ein sehr praktischer Punkt, wo ich sage, das können wir uns nicht erlauben, dass Alleinerziehende an der Stelle komplett und mittellos alleine dastehen. Ansonsten, auch als Mutter von Kindern, denke ich, ist das A und O für Alleinerziehende mit Kindern, mit kleinen Kindern, dass die Kita-Infrastruktur vernünftig und verlässlich funktioniert, dass die Schule so funktioniert, dass man sich auch ja sicher sein kann, dass da nachmittags nicht nur irgendwie so eine halbherzige Aufbewahrung stattfindet, sondern auch wirklich liebevoll und auch durchaus mit Bildungsanspruch Arbeit stattfindet. Und da treffe ich immer wieder auch Alleinerziehende, die sagen, ich habe Sorge, dass die Kita morgen anruft, wegen Personalmangel müssen sie ihr Kind leider zu Hause lassen. Und das sind so Punkte, die würden wirklich helfen, wenn das vernünftig und verlässlich existieren würde. Jetzt haben wir natürlich einen Kinderrückgang tatsächlich bei den Kitas. Und meine große Sorge ist, dass man das jetzt als Anlass nimmt, Kitas zu schließen oder da zu sparen, was ich den völlig falschen Weg halten würde. Ich würde mir wünschen und werde mich auch als Abgeordnete dafür einsetzen, dass wir das Personal, was wir haben an den Kitas, auch behalten, den Betreuungsschlüssel verbessern und die Verlässlichkeit der Betreuung auch dann damit sicherstellen.
Wobei das ja im Moment die Politik des aktuellen Senats schon ist. Also zu sagen, wir halten das Personal, was da ist.
Das ist erstmal so in der Rede, aber das Haushaltsloch im Haushalt ist noch da. Und da gibt es natürlich erhebliche Auseinandersetzungen, was man macht. Und meine Sorge ist, dass in den nächsten Jahren gesagt wird, na ja, wir haben jetzt hier noch ein Loch, dann lass uns mal an der Stelle sparen. Und da müssen wir ganz klar vorbauen und sagen, wir wollen, dass diese Infrastruktur so bestehen bleibt, auch wenn es in Kitas und dann auch in Schulen perspektivisch durch den Geburtenrückgang etwas weniger Kinder geben wird. Und zugleich muss man auch sehen, ich glaube nicht, oder ich hoffe ja für die Stadt, für Berlin, für den weiteren Aufschwung, dass noch viele neue Familien hierher kommen, die in Berlin ihr Glück suchen und ihre Zukunft. Und aus dem Grund kann es ja durchaus auch sein, dass wieder mehr Kinder nach Berlin kommen mit ihren Eltern oder hier geboren werden. Und ja, wir müssen einfach die Infrastruktur verteidigen und verbessern.
Wobei, also ich muss das ein bisschen aufpassen, weil wir kommen so ein bisschen von einem Thema ins nächste rein.
Ja.
Sie sagten jetzt gerade, da würde ich aber gerne nochmal nachhaken, Familien, die in die Stadt reinkommen, im Moment haben wir ja das Problem, dass Familien aus der Stadt rausziehen. Wir haben in manchen Vierteln, beispielsweise im Prenzlauer Berg, die Situation, dass da gar keine jungen Leute mehr hinziehen, weil die Wohnungen einfach schlichtweg zu teuer sind. Dafür haben wir jetzt, ich sag mal, die Familien am Stadtrand, also in Spandau, in Marzahn-Hellersdorf. Aber wo sollen die wohnen, wenn die nach Berlin wollen?
Wir müssen viel mehr Wohnungen bauen.
Und bezahlbar vor allem.
Wir müssen viel, viel mehr Wohnungen bauen. Wir brauchen ja eigentlich 20.000 Wohnungen pro Jahr. Da hinkt der Senat total hinterher. Und wir sagen erstens schneller und günstiger bauen, auch an wirklich große Flächen denken, wie an die Randbebauung Tempelhofer Feld. Und was noch gar nicht so richtig in Betracht gezogen wurde, man könnte ein komplett neues Quartier auf dem ehemaligen Flughafen Tegel errichten. Auch mit einer guten Infrastruktur, mit Schulen und Kitas, natürlich mit einer guten verkehrlichen Anbindung. Da müsste sozusagen auch da die U-Bahn ausgebaut werden. Und was wir auch machen als FDP, haben wir in unserem Programm, dass wir wollen, dass man bis 700.000 Euro eben, wenn man Eigentum erwirbt, keine Steuern bezahlt. Und sich sozusagen, das würde ja gerade auch Familien helfen, sich auch Eigentum erwirtschaften zu können.
Moment, 700.000 Euro Jahreseinkommen? Oder?
Nein, 700.000 Euro für Kaufpreis für eine Immobilie. Ah, okay. Sie müssen ja, wenn Sie Eigentum kaufen, Grunderwerbsteuer zahlen und diese Abgaben würden dann wegfallen.
Ich sage, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu weit wegkommen. Ich würde mal jetzt einen harten Bruch an der Stelle machen und zurückkommen zum Thema Schule.
Gerne.
Bildungspolitik.
Sie stellen mir ja so offene Fragen, dass
genau. Also
und interessante Fragen, da muss ich natürlich auch
selbstverständlich
ein bisschen drauf eingehen.
Ich habe es ja auch vorher gesagt, ich habe ja Wahlprogramme gelesen und an der einen oder anderen Stelle haben sich dann noch Fragen. Deswegen dachte ich, ich hake da nochmal nach. Also, Schulen. Sie fordern eine Stärkung der Gymnasien. Und jetzt ist es ja ganz gut, wenn man so ein Wahlprogramm vor sich hat, weil dann kann man die Person, die einem gegenüber sitzt, vielleicht auch wörtlich nehmen. Hier steht drin, ich zitiere mal ganz kurz aus Ihrem Wahlprogramm, wir werden den Gymnasien die Möglichkeit eröffnen, zu G9, also Abitur nach 13 Jahren, zurückzukehren. So schaffen wir wieder mehr Freiraum für die Gymnasien und für die Schülerinnen und Schüler. Zudem kann hierüber besser der Zugang zu den ISSen gesteuert werden, die teilweise nur aufgrund des 13-jährigen Abiturs nachgefragt sind. Jetzt habe ich mir mal die einschlägigen Schulstatistiken angeguckt, die auch von der Bildungsverwaltung veröffentlicht werden. Da haben wir jetzt in diesem Schuljahr, wenn ich mir die Schülerinnen und Schüler, die eine Sek 1 besuchen in Berlin, also Sekundarstufe 1, eine Verteilung von 42% der Kinder, die ein Gymnasium besuchen und 58%, die auf einer ISS sind. Wenn Sie jetzt sagen, wir wollen noch Kinder aus der ISS ins Gymnasium holen, dann kommen wir ja an die 50% ran. Wollen Sie das Gymnasium als Schule für alle?
Nein, wir wollen eine Schulvielfalt, eine Schulformvielfalt, weil die Kinder sind ja unterschiedlich. Und insofern meinen wir, dass es auch unterschiedliche Schulformen, im Übrigen ja auch noch unterschiedliche Träger, freie Träger, staatliche Träger geben soll, damit man die Auswahl hat und jedem Kind individuell gerecht werden kann. Aber es ist interessant, dass Sie sich genau den Satz rausgegriffen haben, den ich nämlich selber dort ins Programm reingebracht habe.
Na, ich finde den spannend. Also war das Stärkung der Gymnasien?
Der hat folgenden Hintergrund. Sie haben eine Situation in Charlottenburg-Wilmersdorf, wo auf einmal aus einem Gymnasium, dem Waldgymnasium, ad hoc eine integrierte Sekundarschule gemacht werden sollte, weil man, oh Schreck, zu wenig Plätze dort im Bezirk an ISS-Plätzen hatte. Sie haben umgekehrt in Bereichen wie Pankow, Prenzlauer Berg, Mitte bis hin Weißensee eine Situation, wo Sie völlig übernachgefragte Gymnasien haben, mit einem entsprechend sehr, sehr, sehr anspruchsvollen Notendurchschnitt, um da überhaupt genommen zu werden. Diese Fehlsteuerung, sage ich jetzt mal, da ist eine Möglichkeit, dem Ganzen zu begegnen, indem man sagt, na ja, wenn ich selbst in Charlottenburg-Wilmersdorf, um einen ISS-Platz zu bekommen, einen Schnitt mindestens von 1,5 brauche und diese Schule in erster Linie nachgefragt ist, weil man sozusagen 13 Jahre haben möchte bis zum Abitur. Auf der anderen Seite aber Gymnasien habe, wo man einen Schnitt, einen ähnlichen Schnitt sozusagen haben muss, dann kann man dafür sorgen, dass diese Fehlsteuerung, dass einige sagen, na ja, ich gehe eben mit sehr, sehr guten Noten jetzt auf die integrierte Sekundarschule, vermeidet, indem man es auch für die Gymnasien öffnet. Insofern hätte man so ein bisschen wieder eine echte Auswahlsituation an der Stelle geschaffen und nicht nur die Not, einen Schulplatz zu kriegen. Ich bin aber auch der Meinung, dass man, andere Bundesländer haben das schon gemacht, Nordrhein-Westfalen, durchaus auch für die Gymnasien zu 13 Jahren zurückkehren sollte, zumindest den Schulen die Möglichkeit geben sollte. Wir sehen, dass viele Gymnasialschüler unter einem enormen Druck stehen, unter einem enormen Stress stehen, das alles in den 12 Jahren zu schaffen und dass letztlich auch, ja, je nachdem, wie die Schule ihr Programm gestaltet, viel zu wenig Freiraum bleibt, um mal andere wichtige Themen auch mit aufzunehmen. Ich denke da an Berufsorientierung, aber es ist nochmal ein eigenes Thema. Ich denke an Medienkompetenz, ich denke an Finanzbildung, das sind alles wichtige Themen. Und wir müssen ja sehen, dass sie auch irgendwo untergebracht werden können. Auch das steckt hinter diesem Anliegen, den Gymnasien auch den Weg, wenn sie es wollen, zu G9 wieder aufzumachen.
Jetzt haben Sie gerade das Beispiel Charlottenburg aufgemacht. Also die Debatte ums Waldgymnasium ist mir natürlich nicht entgangen. Ich habe mir jetzt aber auch mal angeguckt, ebenfalls Blickpunkt Schule, diese Statistik der Bildungsverwaltung, wie viele Gymnasialempfehlungen sind eigentlich rausgegeben worden in den einzelnen Bezirken. Und da haben wir die Spitzenreiter Pankow, Steglitz-Zehlendorf und Friedrichshain-Kreuzberg mit jeweils um die 60, teilweise über 60% der Schülerinnen und Schüler. Wenn ich die jetzt alle mit einem Gymnasialplatz versorgen will, stelle ich mir einfach die Frage, wenn man jetzt mal sozusagen bildungspolitisch, bildungsphilosophisch vielleicht auch drauf gucken möchte, was ist dann der Zweck eines Gymnasiums, wenn da 60% der Kinder landen?
Naja, also erstmal sollte es, finde ich den Ansatz falsch, der Ansatz sollte doch sein, jeder soll auf die Schule gehen können, die er oder sie wählen möchte und wo dann auch entsprechende Leistungen vorhanden sind. Und es kann doch wohl nicht sein, dass ich einen Notenschnitt von 1,5 und besser vorweisen muss, um einen Schulplatz auf einer integrierten Sekundarschule überhaupt zu bekommen. Ich finde, das ist doch nicht fair.
Ich glaube,
das ist ja, also allein diesen Schnitt schon mal zu schaffen. das müssen wir Erwachsene uns ja auch mal zu Gemüte führen. Da brauche ich irgendwie eigentlich alles Einsen und ein paar Zweien, dann bin ich bei dem Schnitt. Aber das sind doch völlig überzogene Anforderungen. Und insofern glaube ich, dass es fair ist, an den Stellen, wo Plätze nachgefragt sind, auch hier ein Angebot zu schaffen. Und das löst sich natürlich über die Noten. Also da werden ja die Besten dann jeweils genommen, was natürlich ein gutes System ist an sich. Aber an einigen Stellen in Berlin natürlich zu völlig absurden Ergebnissen führen, wie in Charlottenburg bei den ISSen und wie in Prenzlauer Berg bei den Gymnasien, wo man nur mit einem Schnitt von 1,0 draufkommt. Also ich bin dafür, dass die über Nacht gefragten Schulen die Möglichkeit haben sollen, auch mehr Plätze zu schaffen, ausgebaut zu werden, um da diesen erheblichen Druck rauszunehmen, um da eine Verbesserung zu sorgen. Und letztlich geht es doch darum, dass man den Kindern auch ermöglichen möchte, auf die Schule gehen zu wollen, wo es passt, wo es natürlich vom Leistungsstandard passt, aber wo man eben, wenn man einen Schnitt von 1,0 hat, nicht von Prenzlauer Berg nach Spandau geschickt wird, wie in der Vergangenheit.
Aber was bedeutet dann Stärkung der Gymnasien? Also jetzt haben Sie gesprochen über die Schülerinnen und Schüler, die an diese Schulform ran wollen und über die Platzbedarfe, die es gibt. Aber genau, was ist dann die Stärkung der Gymnasien? Ist das sozusagen die Vergrößerung oder ist das eine qualitative Verbesserung, die stattfinden soll?
Also man hat in den letzten Jahren sehr stark die integrierten Sekundarschulen auch baulich ausgestattet und personell ausgestattet. Ich denke, dass man darüber, also das war natürlich auch ein politisches Programm, was auch richtig ist, aber wir sehen, dass Gymnasien zum Teil baulich und auch personell eben vernachlässigt wurden in den letzten Jahren und es sehr schwer haben an der Stelle. Und da wollen wir letztlich auch für eine faire Behandlung beider Schulformen an der Stelle sorgen, weil wir sehen, dass vor allem baulich an den Gymnasien viel gemacht werden muss. Und das ist damit auch gemeint.
Okay. Es gibt ein Instagram-Posting von Ihnen. Da waren Sie zu Gast im Landesschulbeirat und haben mit einem Mitbewerber von den Berliner Grünen diskutiert. Und dann haben Sie hinterher die Kachel bei Instagram unterschrieben, unter anderem mit dem Satz: Sie fordern statt Gemeinschaftsschule für alle eine Stärkung der Gymnasien und ISSen durch ausreichend Plätze und ein digitales und besseres Zugangsverfahren in 2 Runden. Ich habe mich gefragt, wer fordert dann eine Gemeinschaftsschule für alle?
Das hat der Kollege von den Grünen gefordert, gesagt, das Ziel der Grünen ist, und das kann man auch letztlich nachlesen bei den Grünen, das Ziel ist eine Gemeinschaftsschule für alle und damit eine Schulform für alle. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine Vielfalt der Schulformen, Gymnasien, integrierte Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen. Wir wollen die volle Bandbreite, aber wir wollen nicht, dass alle in ein System reingepresst werden.
Jetzt war ich natürlich nicht bei der Sitzung dabei. Also insofern weiß ich nicht, was der Kandidat steht von den Grünen gesagt hat.
Können Sie im Programm so
nachlesen. Genau, deswegen habe ich im Wahlprogramm mal geguckt. Die Grünen fordern eine Verdopplung der Gemeinschaftsschulen in der nächsten Legislatur. Das heißt also, wir würden dann von 26 auf 52 kommen. Und ich habe auch nochmal geguckt, Grüne und SPD fordern eine Verdoppelung. Und die Linken fordern 24 weitere Gemeinschaftsschulen. Also wir werden in beiden Modellen irgendwann bei um die 50 Schulen, wenn es klappt. Wir haben aber aktuell 923 Schulen in Berlin.
Das ist nicht für alle. Aber das ist ja ein klares Zeichen, wenn man sagt, man will nur die eine Schulform ausbauen. Das ist sozusagen der Weg dahin. Sie müssen ja sehen, man hat ein Ziel vor Augen. Und die Grünen sagen letztlich auch, dass das ihr Ziel ist. Gemeinschaftsschule als das Beste, was es gibt. Und dann sagen die natürlich, gut, wir gehen da an realistischen Schritten ran und wir bauen jetzt erstmal 25, wie auch immer, Gemeinschaftsschulen auf und schaffen da die neuen Schulplätze. Das ist ein ganz klares politisches Signal, dass man diese Schulform, die schreiben ja nicht, und im Übrigen bauen wir auch noch die Gymnasialplätze aus, da wo sie gebraucht werden, um den Stress für die Kinder zu erleichtern, wo man dann einen Schnitt von 1,0 braucht. Nein, das sagen sie nicht. Sie sagen, sie bauen diese eine Schulform aus. Das ist ein ganz klares Zeichen für diese Haltung.
Okay, da müsste ich jetzt dann nochmal einen Grünen vielleicht dazu holen.
Ja.
Was mich interessieren würde, wir haben jetzt ganz viel über Gymnasien gesprochen, jetzt sind wir beim Thema Gemeinschaftsschulen. Das hat immer so einen negativen Anklang, wenn Sie über Gemeinschaftsschulen sprechen. Warum eigentlich?
Ich finde gar nicht. Es geht nur darum, dass wir Vielfalt wollen. Wir wollen nicht, dass diejenigen Kinder, die für die das Gymnasium oder die integrierte Sekundarschule das Richtige ist, dann sozusagen nur diese Schulform. Die Gemeinschaftsschulen, es gibt ganz tolle Gemeinschaftsschulen, die auch tolle Preise, Schulpreise in letzter Zeit gewonnen haben und es wunderbar machen. Ich habe gar nichts gegen Gemeinschaftsschulen. Ich möchte nur, dass die anderen Schulformen dann nicht ins Hintertreffen geraten.
Deutsch und Mathematik. Mission Deutsch ist Ihr erstes Kapitel, erster Unterpunkt unterschrieben im Wahlprogramm. Also erstes Kapitel ist Bildung und dann der erste Unterpunkt heißt Mission Deutsch. Gleichzeitig haben Sie im Landesschulbeirat wieder, das ist auch in dieser Kachel zu sehen, Bildungsqualität durch mehr Deutsch- und Mathematikunterricht stärken gefordert. Ihr Wahlprogramm fordert ein Vorschuljahr in Kitas und Sie haben mehr Deutsch- und Mathematikunterricht gefordert. Jetzt frage ich mich bei den vollen Stundentafeln, die wir haben, wo kommt denn der Platz her, sozusagen? Also woher und wohin?
Das ist eine ganz berechtigte Frage, weil jeder ja mit seinen Anforderungen und Wünschen kommt und die Stundentafeln müssen das dann hergeben. Ja, dann man muss dann eben an anderer Stelle schmerzhafte Einschnitte auch machen oder eben auch zu anderen Schwerpunktsetzungen kommen, weil alles geht nicht. Und wir sagen, Deutsch und Mathe hat Priorität. Deutsch und Mathe sind die Grundlagen für alles. Und ich bin ja großer Fan der Berufsorientierung, weil ich denke, dass das so wichtig ist und schon in die Schulen rein sollte. Und ich habe letztens nochmal Studien dazu gelesen. Um eine vernünftige Berufsorientierung für sich überhaupt zu machen, ist die Grundlage, sagen die Wissenschaftler in der neuen Studie, sind die Deutschkenntnisse. Also das geht sozusagen so weit, ne, würde man erstmal nicht so dran denken. Deswegen müssen dann andere Fächer eben von der Stundentafel genommen werden und man muss Schwerpunkte setzen und sagen, in diesem Jahr kürzen wir dann bei anderen Fächern in folgendermaßen, im nächsten Jahr findet dann dafür wieder der Unterricht dort statt. Also das Land Brandenburg geht ja jetzt den Schritt. Deutsch und Mathe wird dort erhöht, die Stundentafel. Und klar, man muss dann eben an anderer Stelle kürzen. Aber müssen wir sowieso, weil ich finde, dass wir auch an anderen Inhalten viel zu wenig arbeiten. Ich würde zum Beispiel noch ein Schulfach Berufsorientierung, Medienkompetenz, Finanzbildung in einem sozusagen einführen, weil das die zukünftigen Fähigkeiten sind, die die Kinder einfach brauchen.
Ich würde ganz, ganz kurz dazwischen, weil Sie gerade sagten Medienkompetenz. Medienkompetenz ist doch jetzt schon Querschnittsthema in den Rahmenlehrplänen, eigentlich über alle Rahmenlehrpläne hinweg.
Sie sind ja auch Vater mit einem schulpflichtigen Kind. Mhm. Was wird da eigentlich gemacht und wie viel kommt davon wirklich an? Und können die Lehrerinnen und Lehrer das eigentlich? Ich habe mich sehr ausführlich mit vielen Referendarinnen und Referendaren unterhalten, die sagen, das steht gar nicht bei uns vernünftig das kriegen wir gar nicht beigebracht, was wir da machen sollen. Also die suchen sich das aus Interesse selber zusammen, wie man bei einem, ich sag mal, Social Media Post Fake News erkennt. Aber dass das wirklich strukturiert in den Schulen gemacht wird, das steht so auf dem Blatt Papier, aber machen auch vielleicht viele engagierte Lehrer so mal ein Projekt, aber dass das wirklich richtig Unterrichtsinhalt ist, da an dem Punkt sind wir noch nicht.
Okay, das heißt also, Sie würden auch einen eigenen Rahmenlehrplan aufsetzen wollen?
Ja.
Für den Bereich?
Ja, okay. Genau. Aber Deutsch und Mathe ist uns wirklich wichtig und ist die Grundlage und da sehen wir auch die größten Defizite.
Was mir immer ein bisschen zu kurz kommt bei dieser Debatte um Sprachkompetenzen ist, dieses Sprachdefizit entsteht ja außerhalb der Schule.
Ja.
Jetzt ist das wieder so ein Punkt, den möchten wir ganz gerne innerhalb der Schule bearbeiten und im Idealfall lösen. Was ich einen guten Ansatz finde, einen hehren Ansatz finde, aber tatsächlich entsteht ja Sprachkompetenz an der Stelle, wo ich in den Austausch mit anderen komme. Also ganz häufig außerhalb der Schule, also über Teilhabe. Also erstmal die Frage, würden Sie mir da zustimmen?
Natürlich entsteht Sprache als erstes sozusagen in der Familie, im Austausch mit Freunden. Aber das heißt ja nicht, dass wir den Zustand hinnehmen können, dass jedes Jahr in Berlin in die erste Klasse 4.000 bis 5.000 Kinder können, die kommen, die gar nicht genug Deutsch können. Also das ist ja eine völlige Kapitulation unseres Bildungssystems, wenn wir das zulassen. Und ich finde das auch das größte Versäumnis der letzten Landesregierung, das einfach so hinzunehmen. Da macht man halbherzig, macht man Sprachstandserhebungen und Tests, die aber die Bezirke zum Teil gar nicht umsetzen oder wenn die Kinder durchfallen, da nichts passiert. Insofern sagen wir, das ist so wichtig und so eine wichtige Grundlage für die Zukunft. Da muss was gemacht werden. Das kann ich nicht nur dem privaten Umfeld überlassen, wenn damit die Zukunft unserer Kinder in dieser Stadt auf dem Spiel steht.
Okay, okay, dann habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Also ich wollte gar nicht in Frage stellen, dass Sprachförderung in der Schule stattfindet. Meine Frage wäre nur, verengen wir damit nicht sozusagen den Lernort auf die Schule? Also müsste man nicht auch viel mehr Teilhabe im Stadtraum schaffen?
Das ist so ein hehrer Gedanke. Und in Berlin gibt es eine Vielzahl von Projekten, die für Familien gemacht werden, die es nicht so einfach haben. Ich meine, dass der zentrale Ort Kita und Schule ist, weil da alle zusammenkommen. Und ich bin auch der Ansicht, dass viele Projekte vielleicht gar nicht so sehr helfen, wie man vielleicht meint. Und dass die Unübersichtlichkeit der vielen Träger, die Projekte machen, die wohlgemeint sind, aber wo eigentlich kaum Monitoring gemacht wird, was das eigentlich wirklich was bringt und wer diese Angebote eigentlich annimmt. Ich glaube, wir müssen an die Schule gehen, weil da sind die Kinder. Wer geht denn zu den Familiencafés? Wer geht denn zu den Hilfen für Mütter? Das sind doch dann auch wieder die Engagierten, die dann da hingehen. Aber was ist mit den Kindern, wo sich eigentlich keiner kümmert? Und die sind an der Schule. Und ich meine, dass der Ort der Schule der Zentrale sein sollte, wo man umgekehrt viel mehr Projekte ranholen sollte, für den Nachmittag beispielsweise.
Okay. Ich habe es ja in unserem Vorgespräch gesagt. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile als Elternvertreter aktiv hier im Land Berlin, auch mittlerweile an verschiedenen Schulen. Und ich habe irgendwann mal gelernt, ich dachte am Anfang, es geht ganz viel um Schule und Bildung. Ich habe dann aber irgendwann mal gelernt, dass Schulen eigentlich, ich sag mal, Behörden mit angeschlossenem Unterrichtsbetrieb sind. Ganz oft.
Gott, ja.
Insofern rennt man natürlich bei mir offene Türen ein, wenn man sagt, wir wollen ganz gerne die Schulen so ein bisschen entbürokratisieren und wir machen uns mal Gedanken darüber. Mhm. Deswegen habe ich mir diese Kapitel zum Thema Entbürokratisierung in Schulen mal mit großem Interesse angeguckt und auch die anderen Bereiche. Und mir sind eine ganze Menge Sachen aufgefallen, über die ich mit Ihnen sprechen wollen würde. Ich lese Ihnen mal zwei Absätze vor. Seite 27 Ihres Wahlprogramms. Die bezirklichen Verwaltungen wollen wir in die Landesebene überführen, um Doppelzuständigkeiten abzuschaffen und konsequentes Verwaltungshandeln zu ermöglichen. Die Funktion der Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeister schaffen wir ab. Zwei Seiten später, auf Seite 29, schreiben Sie, die Bezirksverordnetenversammlungen BVV wollen wir in ihrer Arbeit als repräsentatives Gremium von Vertreterinnen und Vertretern aus den Berliner Bezirken zu starken, transparenten Beteiligungsmöglichkeiten weiterentwickeln. Hier fordern Sie aber die Direktwahl der Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Sie kurz davor noch abschaffen wollten. Wie passt denn das zusammen?
Jetzt haben Sie sozusagen auch das Kapitel allgemeine Verwaltungsreform. Wir sind jetzt sozusagen nicht mehr nur im Bereich Schule.
Naja, also die Bezirksämter sind der Schulträger. Und
ja,
insofern
auch, aber ich wollte jetzt nur, Sie fragen mich jetzt nach der Verwaltungsreform.
Genau.
Muss ich auch ein bisschen darauf eingehen, bitte. Das ist jetzt nicht mehr nur Schulpolitik.
Nee, bitte.
Also, das Ziel aus unserer Sicht ist natürlich, dass wir wollen, dass es letztlich eine einstufige Berliner Verwaltung gibt mit, ich sag mal, zwar dem Senat oder den Senatsverwaltungen nachgelagerten Bezirksstellen und Verwaltungen, aber nicht mehr eigenständigen Bezirksämtern. Weil wir sehen, dass einfach Arbeit doppelt und dreifach gemacht wird, dass auch sehr unterschiedlich Dinge gehandhabt werden. Ich habe ja gerade das Beispiel Sprachstandstests genannt. Einige Bezirke machen da was, machen das sehr gut, andere machen es nicht. Und letztlich hat der Senat ja keine Fachaufsicht über die Bezirke, weil die Bezirke eigenständig sind. Es ist viel zu komplex und im Übrigen werden wir in Zukunft gar nicht mehr genug Leute haben, um die ganzen Stellen in den Bezirksämtern auch noch, die auch nicht besonders gut bezahlt sind, auch noch besetzen. Also erster Schritt sagen wir, die Bezirksämter sind sozusagen perspektivisch und in einer großen Verwaltungsreform gehen die ein in die Senatsverwaltung. Das heißt natürlich auch für die, das heißt aber nicht, und das ist jetzt der erste Teil Ihrer Frage gewesen, dass es dann keine Bezirksverordnetenversammlung mehr gibt, weil wir schon sagen, dass es sozusagen noch wie in Hamburg auch, Vertretungen der Bürgerinnen und Bürger auf Bezirksebene für ihre Belange gibt. Nur die Verwaltung ist dann sozusagen letztlich die Landesverwaltung mit nachgelagerten Bezirksaußenstellen. So. Insofern wird es auch weiterhin Bezirksverordnetenversammlungen nach unserem Modell geben, weil das sozusagen die Gemeindevertreter sind. Die entscheiden, ob ein Zebrastreifen um die Ecke kommt. Die machen sozusagen das, was sie jetzt auch machen, nämlich zu allen bezirklichen Angelegenheiten an die Verwaltung ihre Ersuchen, wie sie so schön heißen, und Empfehlungen zu senden. Nur, dass der Adressat dann nicht mehr irgendwie ein unwilliges Bezirksamt ist, was mehr oder minder das macht, sondern die Senatsebene eben direkt, natürlich mit ihren Bezirksstellen. So, das ist jetzt sozusagen das Verwaltungsmodell, was wir haben. Und im ersten Schritt, solange es noch Bezirksbürgermeister gibt, da haben Sie recht, da haben wir die Direktwahl drin. Das wäre aus unserer Sicht sinnvoll. Aber wenn man sozusagen dann die große Verwaltungsreform gemacht hat, würden die Stellen natürlich wegfallen. Weil sie auch keine Bezirksämter mehr haben. Insofern nehme ich zur Kenntnis, dass vielleicht diese Stellen, die Sie jetzt zitieren, dass das vielleicht dem Leser nicht unmittelbar klar ist, das sollten wir nochmal nachschärfen, aber so ist es gemeint. Auf der einen Seite die große Verwaltungsreform und auf der anderen Seite das, was man zwischendurch macht.
Also tatsächlich habe ich mich gefragt, das ist ja auch was, was mich als Elternvertreter immer wieder berührt, auch die Schnittstelle zum Bezirksamt und zur BVV, ja. Bei der Frage, Schulplätze hatten wir vorhin schon mal, aber auch so Fragen wie, Sie haben es auch gerade zitiert, Zebrastreifen, bekomme ich jetzt einen Zebrastreifen oder gibt es eine Polderung auf der Straße?
Ja.
Wo ich mich gefragt habe, entscheidet sich dann eine Senatsverwaltung?
Letztlich ja, und auch mit den gleichen Maßstäben, natürlich mit den bezirklichen nachgelagerten Stellen, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber eben nicht mit 12 eigenen Strukturen, wo es ja auch zum Teil sehr, sehr unterschiedlich läuft. Wir haben Bezirksämter, die jahrelang brauchen, um einen Fußgängerüberweg zu genehmigen.
Gehwegvorstreckung 4 Jahre.
Irre. Andere Bezirksämter, die schneller sind. Es ist völlig unübersichtlich in vielen Bereichen, warum es in einem Bezirk so und im anderen so gemacht wird. Es ist dem Bürger auch nicht mehr nachvollziehbar und verständlich. Und im Übrigen haben die Bezirke auch eine ziemliche Not, alle Stellen zu besetzen, um überhaupt diese ganzen Aufgaben zu machen. Mit einer stärkeren Zentralisierung würde man auch das besser in den Griff kriegen.
Ich weiß nicht, also
abgesehen von Digitalisierung.
Ja, also ich würde an der Stelle nochmal nachhaken. Ich habe mich neulich mit einer Schulleitung unterhalten und die sagte mir, ich habe gerade Probleme, größere Aufträge zu vergeben, weil mein Bezirksamt nicht ausreichend Leute hat, die in der Lage sind, eine Ausschreibung zu machen.
Ja. Das ist deswegen doch das beste Beispiel.
Aber das Problem löst sich ja nicht dadurch, dass ich sage, ich gliedere die Verwaltung.
Doch, das
an
löst sich.
An.
Natürlich, weil Ausschreibung ist ja super kompliziert. Das ist ja Vergaberecht, europäisches, deutsches Vergaberecht. Da braucht man eine ganze Rechtsabteilung, um das vernünftig zu machen. Wenn jetzt ein Bezirk völlig alleine gelassen ist mit diesen komplexen und dann noch unterbesetzt ist, da sitzen dann nur 2 Leute, die sollen das machen. Wenn man das auf Senatsebene hat, dann kann man ja die Kräfte bündeln und dann ist das Know-how auch gebündelt. Dann haben sie sozusagen landesweit dann vielleicht 15 Leute, die das aber sozusagen in unterschiedlichen Bezirken auch schon mal gemacht haben und dann auch mit dem Know-how sich gegenseitig unterstützen können. Denn gerade diese Vergaben, es ist so komplex und das den Bezirksämtern, die zudem noch schlecht ausgestattet sind, dann zu überlassen und dann geht nichts voran in der Stadt, was sozusagen Bauen angeht, gerade im öffentlichen Bereich, gerade das würde man ja mit so einer Verwaltungsreform deutlich verbessern.
Okay, lassen Sie uns mal in die Schulen hüpfen. Ich oute mich jetzt an der Stelle mal als gelernter Bürokrat. Schlage ich mich ja regelmäßig mit so Fragen wie Dokumentationspflichten rum. Mhm. Ist ja auch immer wieder Gegenstand der Debatte, wenn man über Bürokratie und Bürokratieabbau spricht. Sie schreiben, zudem wollen wir die Aussetzung sämtlicher Regularien und bürokratischer Hürden im schulischen Bereich auf ein Jahr erreichen. Nur das Notwendige soll anschließend wieder eingeführt werden. Ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele rausgesucht, bei denen Dokumentationspflichten begründet werden. Kindeswohlgefährdung, Feststellung von Förderbedarfen, Förderprognosen für die Zeit nach der Grundschule, Eltern- und Schülervertretungsrechte, Versetzungsentscheidungen und vieles mehr. Warum
Sie haben sich da natürlich die Beispiele rausgegriffen, wo es
Naja, aber Sie sind ja hier absolut. Also Sie schreiben ja hier, sämtliche Regelungen setzen wir aus und gucken nach einem Jahr nochmal, wie groß der Schaden ist. Ich spitze mal so ein bisschen zu. Warum sollte ich als Elternteil das gut finden, wenn es um Kindeswohl geht?
Also jetzt greifen Sie sehr populistisch so einen Teil raus, wo man sagen könnte so, naja. Also es geht ja darum, dass die Lehrerinnen und Lehrer und die Erzieherinnen und Erzieher, aber auch die Schulleitungen irre viel Bürokratie in ihrem Alltag mit zu erledigen haben. Wenn es um eine Klassenfahrt geht, um bestimmte Anträge geht. Diese ganzen Zettel, die man auch als Eltern nach Hause bekommt, wo man sich fragt, was sollen diese Zettel eigentlich die ganze Zeit? Es ist weder digital und es ist wahnsinnig viel Bürokratie an Anträgen, die zu stellen sind. So, und da muss man sich natürlich schon fragen, wie kann ich denn das pädagogische Personal, was sich ja eigentlich um unsere Kinder kümmern sollte, entlasten? Und eins ist auch klar, man kriegt in Deutschland, wenn man sagt, wir müssen Berichtspflichten, wir müssen Regularien entschlacken, dann nicken erstmal alle. Aber es tut sich ja doch nichts, weil jeder sozusagen für sein eigenes Regularium erstmal irgendwie sagt, das ist doch ganz sinnvoll. Insofern schlagen wir hier vor, erstmal Tabula rasa zu machen und zu gucken. Wir machen erstmal alles weg und dann guckt man, was mit einer besonderen Rechtfertigung. Im Übrigen in Baden-Württemberg wird das gerade für die Wirtschaft sozusagen eingeführt. Finde ich richtig gut. Alle Berichtspflichten weg. Und wenn man sagt, wir brauchen doch eine, muss man sie begründen. Gerade beim Thema Kindeswohl würde man sagen, die brauchen wir schon, weil es da um ganz, ganz wichtige Belange geht, wo man auch Sachen natürlich dokumentieren muss und beweissichern muss. Das würde sicherlich wieder auf den Tisch kommen. Aber lassen Sie uns doch erstmal den Schulen diese ganze Zettelwirtschaft vom Tisch räumen und dann im zweiten Schritt die wieder auf den Tisch bringen, wo wir sagen, wie beim Kindeswohl, das ist dringend erforderlich.
Also ich weiß nicht, wenn
es ist vielleicht ein bisschen sozusagen mal visionär gedacht, aber Sie sagten ja gerade, dass es Sie als Bürokrat, sagten Sie selber.
Ja, also wie gesagt, ich oute
mich an der Stelle. Fragen Sie, wie das geht. Ich glaube, man kriegt Reformen nur wirklich gut hin, wenn man wirklich mal den Stapelzettel nimmt, sagt, den schieben wir jetzt beiseite. Und im zweiten Schritt müssen alle begründen, warum Ihr Formular noch wichtig ist.
Also wie gesagt, ich bin ja bei Ihnen. Auch als gelernter Bürokrat, über Dokumentationspflichten kann man wirklich mal kreativ nachdenken. Beim Thema Kindeswohl bin ich dann aber wieder Vater. Und da denke ich mir so, ich möchte jetzt bitte nicht, dass das Jahr liegen bleibt ein Jahr.
Da haben wir auch Einigkeit.
Aber Sie haben gesagt, Sie setzen es erstmal aus und gucken nach einem Jahr wieder. Also keine Kinderschutzfälle, die sollte man jetzt nicht erstmal ein Jahr liegen lassen.
Ja, aber das ist damit auch nicht gemeint.
Sie sagen, Sie wollen diese Bürokratie abschaffen, die ja oft auch so ein bisschen, also eigentlich für Rechtssicherheit zum Beispiel da ist, die ja ursprünglich begründen soll und auch Willkür vermeiden soll, unterm Strich.
Zeitgleich sagen. Das haben Sie jetzt, also es ist sicherlich keine Willkür zu sagen, wir brauchen nicht einen hochkomplexen Antrag, um einen Zuschuss für eine Klassenfahrt oder eine BUT-Hilfe zu beantragen. Da gönnen wir uns in Deutschland ein so komplexes System, dass keiner mehr durchsteigt, keiner Zeit dafür hat und dass dann diejenigen auf der Strecke bleiben, die durchaus diese Hilfen gebrauchen könnten. Insofern ist Bürokratie abzuschaffen sicherlich keine Willkür. Es ist, das auf ein gesundes Maß zurückzuführen, damit wir uns hier in Deutschland nicht die ganze Zeit mit unseren eigenen Verwaltungen befassen, sondern auch zu unseren Kernaufgaben zurückkommen können. Kernaufgabe des Lehrpersonals ist es, sich gut um unsere Kinder zu kümmern.
Okay. Sie schreiben weiterhin in Ihrem Wahlprogramm, das ist eine weitere Forderung, auf die bezirkliche Schulaufsicht kann zukünftig verzichtet werden, wenn die Schulen eigenverantwortlich arbeiten. Die von Freien Demokraten geforderte Aufgabentrennung zwischen Land und Bezirk findet statt, denn die Zielvorgaben erfolgen seitens der Senatsverwaltung die Ausführung in den Schulen selbst. Wer überprüft denn dann die Rechtssicherheit des Handelns von Schulen, wenn es keine Schulaufsichten mehr gibt?
Das macht die Senatsverwaltung dann.
Aber die Schulaufsichten sind doch Senatsverwaltung.
Ja, aber es gibt ja noch die bezirklichen Schulaufsichten zusätzlich.
Na, die bezirklichen Schulaufsichten, da muss ich Ihnen jetzt widersprechen. Die bezirklichen Schulaufsichten sind keine bezirklichen Einrichtungen.
Doch.
Das sind Referate der Bildungsverwaltung.
Es gibt aber auf Bezirksebene nochmal eigene Stellen, die Schulaufsicht in den einzelnen Bezirken machen. Und die bräuchte man nicht, wenn die Schulen eigenverantwortlich über ihr Personal entscheiden und das dann sozusagen nur noch rechtlich von der Senatsebene kontrolliert wird.
Also ich habe es ja selber nochmal nachgeschlagen. Wie gesagt, ich bin ja auch schon eine Weile da drin in dem Zirkus. Die regionalen Außenstellen der Schulaufsicht, von der Sie sprechen, das sind Referate der Bildungsverwaltung.
Ja, sind lediglich formal haben Sie getrennt. Recht, aber es ist sozusagen, sind trotzdem für jeden Bezirk nochmal eigene Stellen.
Genau.
Ja, und die braucht man dann nicht, wenn die Schulen eigenverantwortlich über Budget und Personal entscheiden können und die letzte Kontrolle über die Senatsverwaltung gemacht wird. Wozu brauchen Sie dann eigentlich dann noch diese Außenstellen in den Bezirken?
Also als Elternvertreter fand ich das immer ganz hilfreich.
Ja, aber haben Sie doch zwei Stellen wieder. Ist doch viel besser, wenn man sozusagen weniger Bürokratie schafft und den Schulen mehr Freiheit gibt. Wir wollen doch, dass die Schulen ihr Profil entwickeln können. Wir wollen auch, dass die Schulen über ihr Personal eigenverantwortlich entscheiden können.
Das können sie doch.
Nein, letztlich sind sie nicht komplett frei zu sagen, wir wollen den oder den. Und sie haben auch kein eigenes Personalbudget, wo sie sozusagen entscheiden können. Sie sind da in einem ganz engen Raster. Und wir meinen, dass das die Schulen besser können und dass letztlich eine Kontrolle über die Senatsebene erfolgen sollte.
Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Also ich habe mich da gerade noch mal mit einer Schulleiterin drüber unterhalten. Die sagte, doch, wir haben die Hoheit, unser Personal selber einzustellen. Mhm. Natürlich im Rahmen der Stellenpläne.
Weil dann gibt's halt eine Stundenzuweisung. Aber das ist doch das Entscheidende.
Ja.
Aber alle wissen doch, dass das ist doch das Entscheidende.
Die Stellenpläne.
Ja.
Ja gut, aber wenig einstelle, entscheidet ja die Schule selber. Das macht ja nicht die Schulaufsicht.
Ja,
nicht die
aber zur Personalhoheit, alle wissen natürlich, dass das der entscheidende Punkt ist. Stellenpläne. Mhm.
Genau, das schreiben Sie an einer anderen Stelle. Da muss ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen nach hinten blättern. Das hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Sie fordern eine Aufstockung der Stellenpläne auf 110% pro Schule.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, wem das am Ende nutzt. Also wir haben ja im Moment kein Problem mit fehlenden Stellen, sondern eher ein Problem mit Besetzung von Stellen.
Naja, wir haben
zu wenig Personal.
Ja, aber wir haben auch einen Unterrichtsausfall. Und der entsteht dadurch, dass wenn man sozusagen nur 100% der Stellen eingestellt hat und dann Personal ausfällt, hat man sozusagen de facto 90, vielleicht manchmal sogar in manchen Fällen 80% nur abgedeckt. Und es ist auch nicht nur unsere Meinung, zugegebenermaßen auch vieler anderer, dass man 110% bräuchte, um den Schulausfall, den Stundenausfall abzusichern.
Also ich glaube, da würden Ihnen alle Berliner Schulleitungen zustimmen. Da
habe man das ernsthaft angehen wollte, müsste man auf 110% gehen.
Die Frage, die ich mir noch stelle, wir sind jetzt im Moment bei einer Regelausstattung von 97% in den Berliner Schulen. Und das Ziel hinter dieser Regelung war ja auch eine Steuerung von Personal. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt eine gute Schule habe, vielleicht in der Innenstadtlage oder nah am Ring, dann habe ich es natürlich wesentlich leichter, das Personal zu finden, was ich für 110% brauche. Mhm. Wenn ich jetzt am Stadtrand bin, möglicherweise in der Schule in schwieriger Lage, habe ich ohnehin schon meine Probleme, die 97% zu bekommen. Das würde dann ja aber bedeuten, dass diese 110% Aufstockung dazu führt, dass die besseren Schulen noch mehr Personal kriegen und die etwas benachteiligten Schulen noch mehr kämpfen, oder?
Naja, also wir wollen ja für alle die 110%. Erstmal muss man die 110% Stellen durchsetzen. Und dann muss man natürlich das machen, was sowieso dringend erforderlich ist, weil wir zu wenig Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher haben an den Schulen. Nämlich dafür zu sorgen, dass wir mehr Lehrkräfte ausbilden und dass der Lehrerjob insgesamt attraktiver wird. Und das kommt dann zu Grundsatzfragen und auch zu Lehrerausbildung und wie attraktiv ist es heute, Lehrerin oder Lehrer zu werden. Also, aber ja, und im Endeffekt wollen wir, dass erstmal eine vernünftige Basis da ist mit den 110%, sodass man überhaupt die Möglichkeit hat, auch Lehrkräfte zu suchen.
Okay, ich würde jetzt letzte Frage zu dem Themenkomplex. Da bin ich drüber gestolpert, weil ich ja, wie gesagt, auch schon etliche Jahre Mitglied auch in einem Bezirkselternausschuss bin. Sie schreiben, wir wollen, dass Vertreterinnen und Vertreter von Schulen in freier Trägerschaft in schulgesetzlich verankerten Bezirks- und Landesgremien das volle Stimmrecht eingeräumt wird. Aktuell haben ja die Vertreterinnen und Vertreter freier Schulen eine beratende Stimme und können an den Sitzungen natürlich teilnehmen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, warum? Also wenn ich eine Schule in freier Trägerschaft bin, was mache ich dann in einem Bezirkselternausschuss mit Stimme, der ja aber eigentlich sozusagen die Interessenvertretung gegenüber dem bezirklichen Schulträger ist?
Naja, also erstens
ist es ein völlig anderes Spielfeld.
Ich verstehe die Frage. Wir wollen erstens sowieso eine Gleichstellung von, auch in der Finanzierung, von freien und staatlichen Trägern. Mhm. Und deshalb natürlich auch eine Gleichstellung in der Partizipation. Weil eigentlich kann es uns doch egal sein, wo die Schulplätze herkommen und in welcher Schulform und ob das jetzt ein freier oder ein staatlicher Träger sind. Wichtig ist, dass es gute und ausreichend Schulplätze gibt. Uns fehlen ja im Moment in Berlin 24.000. Also wir können froh sein um jeden, auch einen freien Träger, der hier eine neue Schule gründet oder seine Plätze aufstockt. Und dann ist es natürlich überhaupt nicht verständlich, warum die freien Träger nicht genauso auch in der bezirklichen Schulpolitik oder Verwaltung Mitspracherecht haben, weil auch sie unter staatlicher Schulaufsicht stehen, nicht 100% gleichermaßen betroffen sind, aber eine starke Stimme auch sein könnten, weil sie ja auch von Zulassungsverfahren, von bestimmten Rahmenbedingungen stark abhängig sind und insofern, denke ich, genauso gehört werden sollten. Also wenn man es ernsthaft möchte, dass man sagt, so wie wir als Freie Demokraten, die Trägerschaft, ob staatlich oder frei, ist hier nicht ausschlaggebend, sondern letztlich, dass das ein gutes Angebot und eine Vielfalt der Schulen gibt, dann sollten die, finde ich und finden wir, genauso auch in den Gremien gehört werden.
Ist ja auch sozusagen
ein Ratschlag, der da.
Ja, also ich würde da nochmal nachhaken. Also kannst du zumindest sagen für den Bezirkselternausschuss Pankow, da machen wir das seit Jahren so, dass wir auch die Entsandten der freien Träger natürlich immer hören und mit einladen, selbstverständlich, aber auch in die Beratung mit einbeziehen und so weiter. Aber ich würde halt trotzdem nochmal die Frage stellen. Also der bezirkliche Träger baut ja keine Schulen in freier Trägerschaft, sondern der hat ja ein eigenes Spielfeld, genauso wie die Schulen in freier Trägerschaft ein eigenes Spielfeld haben. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die haben ja aber natürlich die gleichen Regelungen bei der Schulaufsicht, aber da ergibt sich für mich noch weniger der bezirkliche Zusammenhang, weil Sie ja vorher gesagt haben, dass Sie die bezirkliche Schulaufsicht abschaffen wollen.
Das ist sozusagen die Perspektive, aber die Bezirke haben natürlich schon erheblichen Einfluss auf das, was die freien Träger angeht. Ich war letztens beim Tag der freien Schulen und da erzählte ein Schulleiter, dass er eben in Marzahn-Hellersdorf sein Schulgelände, sein Schulgebäude deutlich erweitern möchte und dass es natürlich Auseinandersetzungen und Probleme gibt mit dem bezirklichen Bauamt, mit auch dem verschiedenen Behörden auf bezirklicher Ebene. An anderer Stelle gibt es Probleme mit dem Denkmalamt. Das ist ja auch neben der Landesebene, haben wir auch eine bezirkliche Stelle da, das zum Thema Doppelverwaltung. Also auch die freien Träger sind in erheblichem Maße Zeitpunkt jetzt, Stichtag jetzt, ohne unsere weitreichende Reform, enorm abhängig von den Bezirksverwaltungen in vielerlei Hinsicht. Nicht im komplett gleichen Maße, aber vor allem, wenn es darum geht, auch neu zu bauen, Bauämter, wenn es um Grundstücke geht. Und insofern denke ich, ist es nur richtig, auch die freien Träger mit anzuhören. Und im Übrigen sind die freien Träger ja auch ein gewisser Innovator, bringen neue Ideen nach vorne, was es so wertvoll macht, auch für alle, sich untereinander auszutauschen und die Perspektive zu hören. Und insofern können doch alle nur gewinnen, wenn auch die freien Träger mit drin sind.
Also da rennen Sie bei mir offene Türen an. Ich hatte ja Vertreter von freien Schulen auch mehrfach schon hier im Podcast, weil genau diese Perspektive ist wichtig. Ja. Die sollte man hören. Mir geht es auch gar nicht um die grundsätzliche Frage, freie Träger ja, nein, sondern mir geht es eher um eine Instrumentendebatte. Ich frage mich einfach, ob ein Bezirkselternausschuss das richtige Instrument für diese Fragen, die Sie gerade genannt haben, ist.
Doch, da müssen doch alle Probleme auf den Tisch.
Ja, aber der...
Und wenn Erweiterungsbauten ewig nicht kommen, egal ob beim staatlichen oder freien Träger, ist doch total egal. Oder eine Turnhalle nicht gebaut werden oder erweitert werden kann, weil es ein Problem vor Ort gibt, dann ist das doch ein wichtiger Punkt, der eingebracht werden muss. Und bei Kitas machen wir ja diese Unterscheidung schon lange nicht mehr so in der Form. Wir sind bei den Schulen, sind wir gedanklich zum Teil noch ein wenig hinterher. Und insofern würde ich mich freuen, wenn wir da so ein bisschen offener sind und einfach auch ja, uns da die Anregungen holen und gemeinsam ins Gespräch kommen.
Okay, ich würde noch mal einen ganz kurzen Schritt nach oben machen bei dieser Vertretung. Also wir haben ja die Bezirkselternausschüsse beispielsweise, die wählen ihre Vertreterinnen und Vertreter in die Landesebene, beispielsweise in den Landesschulbeirat. der wirklich ein relevantes Gremium in der Berliner Bildungslandschaft ist, innerhalb der Verwaltung sowieso. Das heißt also, wenn man jetzt sagen würde, wir nehmen die Entsandten der freien Träger sozusagen mit einem vollen Stimmrecht rein, würde das bedeuten natürlich auch, also in meiner Wahrnehmung oder ja, in meiner Sicht, dass man dann noch sagt, volles Wahlrecht in die Landesgremien.
Ja.
Wäre das dann aber nicht sinnvoller, wenn ich sage, ich habe die Vertreterinnen und Vertreter der freien Schulen, die will ich damit drin haben, dass man sagt, macht vielleicht sinnvollerweise eine eigene Vertretung auf? Also ich will gar nicht dagegen sprechen. Ich frage mich halt, wie gesagt, nur, ob das Instrument das
richtige
ist. Oder ob man nicht sagt, gründet bitte eine eigene Vertretung.
Aber sind denn die Probleme so unterschiedlich, dass man es nochmal auftrennen muss? Und also wie gesagt, ich sehe den Mehrwert sehr, indem man sich untereinander austauscht.
Okay. Also ich glaube schon, dass es da ein paar Unterschiede gibt, aber dann kommen wir mit der Zeit nicht mehr hin. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal einen Punkt. Ich habe noch zwei Sachen auf der Liste. Zitat aus Ihrem Wahlprogramm. Wir setzen uns für eine pluralistische Inklusion ein. Indem wir Förderschulen wieder einführen und bedarfsgerechte Inklusionsklassen stärken, kann den Interessen und Bedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler Rechnung getragen werden. Hierbei plädieren wir insbesondere für ein echtes Elternwahlrecht zu jedem Zeitpunkt der Schulausbildung des Kindes. Um dies zu erreichen, muss immer auch ein angemessener Personalschlüssel für die Inklusion bereitgestellt werden. Jetzt hat sich ja die Bundesrepublik 2009 oder entschieden, die UN-Behindertenrechtskonvention zu unterschreiben, in der ja das Ziel ausgegeben worden ist, ein integratives Bildungswesen zu schaffen, zu ermöglichen. Mhm. Jetzt sind Förderzentren aber komplett das Gegenteil, was ja auch immer wieder angemahnt worden ist von der UN. Also da sind wir als Bundesrepublik mittlerweile mehrmals darauf hingewiesen worden. Und Sie schreiben es jetzt auch wieder. Also ich spitze jetzt mal zu, warum wollen Sie gegen die UN-Behindertenrechtskonvention verstoßen?
Das ist eine sehr populistische Zuspitzung. Wollen wir natürlich nicht. Aber wir sehen, dass wir sind für Inklusion in den Schulen, wo es möglich ist und wo auch das Personal dann eben zur Verfügung gestellt ist. So. Es gibt aber Kinder, die sind glücklicher auf einer Förderschule. Und ich sage das ganz klar auch aus einer persönlichen Erfahrung mit Eltern von Kindern, wo mich Eltern angesprochen haben, und nicht nur einmal, dass sie mit dem Abbau von Förderschulplätzen extrem unglücklich sind, weil das Kind aufgrund der Beeinträchtigung im Schulalltag, im Wege der Inklusion auf einer allgemeinen Schule schlicht untergeht. Und die glücklich sind, dass sie einen der seltenen Förderschulplätze nun endlich bekommen haben und das Kind wieder Freunde gefunden hat und nicht mehr komplett isoliert ist. Das heißt, es gibt Kinder, die sind an der Förderschule besser aufgehoben als in einer allgemeinen Schule, weil sie vielleicht dort überhaupt gar keine Kontakte haben und schlicht untergehen. Es gibt aber Kinder, die sind in einer allgemeinen Schule besser aufgehoben und die gehen nicht unter und kommen wunderbar klar und sind integriert. Es gibt beides und wir müssen beiden gerecht werden. Und ich möchte nicht, dass wir nur auf die eine Seite gucken, sondern dass wir das Kindeswohl im Blick haben und beides ermöglichen. Und da ich weiß, wie schwer es ist, da die Förderschulplätze extrem eingekürzt wurden, überhaupt einen Platz zu bekommen, ist dieser Punkt drin in unserem Wahlprogramm. Und das ist mir auch ein Herzensanliegen, an der Stelle auch mal klarzumachen, dass es eben auch für Kinder der richtige Weg sein kann, dort beschult zu werden.
Jetzt haben Sie gerade von Personalmangel gesprochen, oder dass Personal an den allgemeinbildenden Schulen nicht da ist. Das ist ja aber letzten Endes eine Konsequenz daraus, wenn ich sage, ich schaffe eine Doppelstruktur. Also wenn ich Sonderpädagogen und so weiter in Förderzentren auslagere, fehlen sie natürlich zur Inklusion an allgemeinbildenden Schulen.
Es muss an allen Orten muss es genug Pädagoginnen und Pädagogen geben. Inklusion an allgemeinbildenden Schulen kann ja nur so funktionieren, dass ich dann auch genug Personal habe. Das ist aber auch hier eine klare Forderung von uns. Nur, wie ich schon sagte, nicht für jedes Kind ist der Platz an einer allgemeinbildenden Schule der richtige. Und das müssen wir auch einfach mal zur Kenntnis nehmen.
Aber wie machen es denn andere Länder? Also die skandinavischen Länder sind bei der Frage wesentlich weiter. Und eigentlich haben wir diese Debatte ja 2009 mal beendet.
Ich finde, wir sollten Debatten, wenn es ums Kindeswohl geht und man weiß, dass es nicht der richtige Weg für alle Kinder sein kann und zur Erkenntnis gekommen ist, auch Debatten wieder aufmachen. Da habe ich überhaupt keine Scheu vor. Mir ist wichtig, dass jedes Kind, egal mit welcher Begabung oder auch vielleicht mit einer Beeinträchtigung, seinen guten Weg finden kann und seine Chancen bekommen kann und auch ein gutes, auch soziales Umfeld hat. Und das, da gibt es nicht nur den einen Weg, davon bin ich fest überzeugt, nach einem Austausch mit vielen Eltern, mit Kindern mit Beeinträchtigungen, auch im engsten Freundeskreis. Und dafür setze ich mich ein, dass wir hier verschiedene Wege öffnen. Das ist ja auch eigentlich das Tolle an Berlin. Das Tolle an Berlin, man meckert ja immer nur über die Bildungsqualität der Kinder, die können zu wenig Deutsch und Mathe und wir sind immer auf den hinteren Feldern im Bundesländervergleich. Aber das Tolle an Berlin ist doch die Vielfalt der Angebote. Und diesen vielfältigen Weg, den haben auch Kinder mit Beeinträchtigungen verdient.
Letzter Themenkomplex. Sie haben es vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben es ein paar Mal schon gestreift. Die Berufsorientierung. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Hauptfrage, wie kann die Anschlussfähigkeit der Berliner Schulabgängerinnen und Schulabgänger an das System der beruflichen und akademischen Ausbildungen und Studiengänge verbessert werden? Wo sehen Sie die großen Baustellen?
Ja, wir haben viel zu viele Schulabgänger ohne Abschluss. In Mitte bei mir sind sogar 13%, die komplett ohne Schulabschluss dastehen und ohne Anschluss. Das ist natürlich eine schlimme Situation, weil der Weg kein guter sein wird. Vielleicht gibt es noch mal Ausnahmetalente, die es trotzdem gut schaffen. Aber an sich ist das natürlich eine Katastrophe, wenn 13% ohne Abschluss dastehen und ja, man auch nicht weiter weiß, wie der Weg geht. Insofern müssen wir uns wirklich ernsthafte Gedanken machen, wie wir die Kinder zum Abschluss, aber dann auch in eine berufliche Ausbildung bekommen. Mhm. So. Und jetzt hat man sich in Berlin überlegt, wir machen das 11. Pflichtschuljahr, was ja jetzt angelaufen ist, mit eher ja, schwachem Zuspruch, muss man ja mal sagen. Ne? Nur jeder Dritte geht da überhaupt hin. Also, ich bin mal gespannt. Ich habe gesagt, ich bin da skeptisch, ob das nicht nur eine weitere einjährige Schleife ist, die man da macht. Jetzt muss das Ganze aber, wollen wir fair sein, und das Ganze soll dann mal ausgewertet werden, wenn es das erste und zweite Jahr durchgelaufen ist, und dann werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass da so wahnsinnig viel bei rumkommen wird. Ich bin eher dafür, dass man die Berufsorientierung vorher stärkt, und zwar schon durchaus in der 5., 6. Klasse mit bestimmten Programmen und dann eben ganz stark in der 7., 8., 9., damit es nicht erst dazu kommt, dass junge Leute mit oder ohne Abschluss, viele auch mit Abschluss, wissen ja nicht, was sie machen sollen, da stehen und überhaupt nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Ich selber war Schulpatin in 5. und 6. Klassen. Das ist ein Programm der Handwerkskammer, was ich ganz toll finde, wo man reingeht und irgendwie auch über seinen eigenen Beruf mal erzählt. Da sieht man, in der 5. und 6. Klasse entstehen natürlich schon sehr konkrete Vorstellungen von dem, was man mal machen möchte. Rollenbilder spielen eine riesige Rolle. Sie haben gesagt, ich bin Feministin. Also Mädchen fangen da schon an, leider immer noch Stereotypen, Rollenbildern, sich Berufe vorzustellen. Insofern glaube ich, muss man früh reingehen, ab der 5. Klasse, und dann die Berufsorientierung in der 7., 8., 9. so stärken, dass man in einer wirklich komplexen Welt, in der wir leben, wo viele Eltern gar nicht die vielen Ausbildungsberufe, die wir haben, kennen, und die Schülerinnen und Schüler natürlich auch nicht, sich auch zurechtfindet. Und Berufsorientierung gehört ganz verbindlich an die Schulen. Da ist jetzt auch durch den Senat etwas passiert. Senatorin hat da was verbessert an den Gymnasien und hat insgesamt auch mehr eine Stärkung der Berufsorientierung dort veranlasst. Aber wir müssen das eigentlich wie ein vernünftiges, normales Schulfach mitdenken und nicht wie es jetzt gemacht wird. Wir haben besonders engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die machen dann Berufsorientierung und bei den anderen geht das so irgendwie im Alltag unter.
Also Sie meinen jetzt die Gymnasien,
ja,
bei dem, was Sie gerade sagten.
Ja, weil die integrierten Sekundarschulen, die haben ja auch die BSO-Teams.
Und WAT-Unterricht.
Ja, aber der WAT-Unterricht, ist das eine vernünftige Berufsorientierung? Ist das noch zeitgemäß? Wird da auch mal was zu Marktwirtschaft und Finanzbildung gemacht? Werden da die Themen gemacht, die wir zukünftig brauchen? Ich meine, da müssen wir noch mal komplett neu ansetzen und sehr viel praktischer auch mit Vorbildern, die in die Schulen gehen, für Ausbildungen und für Berufe werben.
Okay. Wie kann denn dieser Übergangssektor verkleinert werden aus Ihrer Sicht?
Ja,
sollte man den verkleinern?
Ja, auf alle Fälle. Wir haben ja in Berlin wir haben ein durchschnittliches Alter von über 21 Jahren, mit denen junge Leute eine Ausbildung beginnen. Das ist in Hamburg ganz anders. Da sind viele tatsächlich 16, 17 Jahre alt, die eine Ausbildung beginnen. In Berlin sind viele jahrelang in irgendeinem Übergangssystem, was viel Geld kostet und wo man sich fragt, bringt das wirklich was? Mhm. Meines Erachtens brauchen wir eine gute Berufsorientierung. Wir müssen die Grundfähigkeiten wie Deutsch und Mathe stärken, weil das ist das, wo die Betriebe sagen, da sind die großen Defizite von jungen Leuten, die eben keinen vernünftigen geraden Satz schreiben können. Das ist schwierig, auch für Ausbildungsbetriebe. Und geht's über diese Maßnahmen und auch über Themen, die wir stärken müssten, wie Azubi-Wohnheime. Ich bin dafür, dass wir in Berlin gezielt Wohnraum für Azubis schaffen. Hamburg hat ein Azubi-Werk, sowas wie ein Studierendenwerk. Das soll es in Berlin jetzt auch geben. Ich hoffe, dass Berlin das genauso gut hinkriegt wie in Hamburg. Hamburg ist da einfach sehr weit in der Kooperation zwischen Wirtschaft, der Stadtgesellschaft und der Verwaltung. Wir haben da ein großes Engagement, auch der Unternehmen. Und ich hoffe, dass der Senat, ich habe gehört, da sollen sozusagen die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für genommen werden. Ich hoffe, dass der Senat sich auch anstrengt, um eine gute Kooperation mit den Unternehmen da stattzufinden.
Okay, da würde ich an der Stelle noch mal ganz kurz einhaken wollen. Sie sagten jetzt gerade, in Hamburg steigen die Jugendlichen mit 16, 17 ein in ungefähr. Die Berufsausbildung.
Genaue ungefähr. Zahl habe ich jetzt nicht, aber es ist sehr.
In Berlin ist es wesentlich später. Ja. Wo sehen Sie da die vielleicht eine Mitverantwortung von Betrieben und Kammern?
Naja, die Betriebe sagen, dass sie oft keine passenden Auszubildenden finden, weil die Grundqualifikation nicht haben. Sodass wir es nicht nur eine Situation haben, wo es Auszubildende gibt, die keinen Ausbildungsplatz finden, gibt es auch. Aber es gibt auch viele offene Stellen noch. Wenn man sich das genau anguckt, steht sich eigentlich beides, die Suchenden und die offenen Stellen gegenüber, aber es passt nicht zusammen. Also das Matching passt nicht. Und das ist, wenn man sich das anschaut, ist das eine Frage der Berufsorientierung und der Qualifikationen wie Deutsch und Mathe, und da müssen wir einfach rangehen. Ich halte überhaupt nichts von der Ausbildungsplatzumlage. Das ist einfach eine Belastung der Betriebe. Ich weiß, ich mache ein neues Thema auf. Wird nicht zu mehr Ausbildungsplätzen führen, hat man in Bremen gesehen, wo man das eingeführt hat. Hilft keinem, belastet die Wirtschaft und ist aus meiner Sicht falsch. Man muss bei der Berufsorientierung und den Qualifikationen in der Schule ansetzen.
Wenn ich mir diese 3 Jahre angucke, überschlagenerweise zwischen 17 und 20, wo man dann in diesem Übergangssektor festhängt, wie Sie gerade beschrieben haben, erwirbt man dann da die Kompetenzen, mit denen man dann eine Berufsausbildung findet? Oder ist das eine andere Zielgruppe, die davon abweicht?
Da gibt es ja ganz unterschiedliche Programme. Es gibt dieses IBA-Programm, wo man erst noch schulisch, Fortbildung gemacht, vereinfacht und schon in Betrieb reingeht und dann aber in einen Betrieb einsteigen kann. Das ist sicherlich ein super Programm, würde ich auch ausbauen. Es gibt aber vielleicht andere, wo man irgendwie was anbietet, damit die Kinder nicht oder die Jugendlichen nicht einfach so in die Arbeitslosenstatistik eingehen. Ich sag's mal so. Die Jugendberufsagenturen in den Bezirken machen gute Arbeit, sollten aber, finde ich, noch viel mehr auch aufsuchende Beratungsarbeit zu Hause machen, weil nicht jeder Jugendlicher den Weg zur Jugendberufsagentur findet.
Schlussfrage für heute. Jetzt mal wieder ganz nach oben sozusagen in der Themenauswahl. Was ist Ihr Ziel für die Wahl? Und was ist Ihre Wunschperspektive für die Zeit nach der Wahl?
Das Ziel für die Wahl ist, dass die Freien Demokraten wieder ins Abgeordnetenhaus einziehen und diese Stadt wieder mit einer klaren, vernünftigen, liberalen Stimme in der Mitte gestalten können.
Wie viel Prozent?
Meine Prognose? Ich denke, dass durchaus 6-8% drin sind. Wir haben eine schwierige Ausgangslage, aber ich bin Optimistin und ich sehe, dass es einen großen Zuspruch gibt von Leuten, die sagen, wir brauchen euch. Ihr würdet dem Gesamtgefüge gut tun und wir wollen auch, dass wieder ein Schwerpunkt auf die Themen und Probleme der Bürger gelegt wird, die die Bürger wirklich betreffen. Und insofern bin ich optimistisch.
Okay. Sehen Sie eine Senatsbeteiligung?
Das ist der zweite Schritt. Erstmal müssen wir einen Schritt ins Abgeordnetenhaus schaffen. Und natürlich ist es immer Ziel von politischem Engagement. Ich mache das ja ehrenamtlich seit ein paar Jahren wieder. Dann auch politisch zu gestalten. Und man gestaltet in einer Regierung. Man kann natürlich auch durch Oppositionsarbeit etwas bewirken, aber wenn man wirklich gestalten will, muss man eine Regierung und das ist Ziel jedes politischen Engagements, mitgestalten zu wollen.
Okay, wir reden, wenn man sich die Wahlumfragen anguckt, von Dreierkoalitionen. Ihre Wunschkoalition?
Das kann ich so nicht sagen. Also ehrlich gesagt, wir müssen erstmal den Sprung ins Abgeordnetenhaus schaffen. So demütig bin ich. Und dann wird man sehen, was passiert. Wir wissen alle, dass es gerade sehr volatil ist, dass die Leute nicht mehr in festgefahrenen Wegen denken, ihre Stimme abzugeben, dass das eine ganz eigene Dynamik hat. Und insofern wünsche ich mir, dass wir am 20.09. ins Abgeordnetenhaus einziehen. Ich wünsche mir auch, dass die rechten wie linken Ränder nicht noch weiter erstarken. Das ist mein ganz, ganz großer Wunsch. Und dass es dann eben eine ganz starke Stimme vereint der bürgerlichen Mitte gibt, mit der wir diese Stadt vernünftig gestalten können.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke für Ihr Engagement, für das Gespräch, die vielen Fragen. Und ich hoffe, wir sind nicht zu sehr gesprungen, aber die Fragen waren so gestellt, dass ich natürlich mich dazu herausgefordert gefühlt habe, auch auf möglichst alles einzugehen. Es hat großen Spaß gemacht.
Gleichfalls, Dankeschön. Also, Sie können ja gerne immer, also ich finde es ja auch gut, wenn Gäste irgendwie immer gerne mal ein bisschen ausführen. Meine Aufgabe ist ja natürlich immer auch so ein bisschen auf Zeitkontingente zu achten. Deswegen, ich danke Ihnen, alles Gute und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, bleiben Sie gerne dabei in dieser kleinen Spitzenkandidatinnenrunde. Ich verrate noch nicht, wer als Nächste kommt und wünsche Ihnen aber bis dahin trotzdem erstmal eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.